erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Tagesthemen. 16 Stunden lang dauerte die Angst in Sydney heute. Als einen Verrückten beschreibt eines der Opfer den Mann, der in der Weihnachtszeit im Herzen der australischen Metropole in einem Café Dutzende Geiseln nahm. In der Nähe des Opernhauses, mitten im belebten Geschäftsviertel, das die Polizei über Stunden abgeriegelt hat. Verschwommen war sein Gesicht hinter der Scheibe des Cafés zu sehen, in dem er die Menschen festhielt. Sein Motiv ist ebenso verschwommen. Die Polizei spricht von einem etwa 50 Jahre alten Iraner, einem Mann, der wegen Beihilfe zum Mord und sexuelle Übergriffe angeklagt sei. Er selbst inszenierte sich als Islamist. Beendet wurde die Geiselnahme blutig. Der Täter und zwei Geiseln sind dabei ums Leben gekommen. Philipp Abrisch.
Ein Knall ist zu hören aus dem Innern des Cafés. Dann stürzen die Geiseln heraus. Sie rennen um ihr Leben. Blendgranaten explodieren. Schüsse peitschen durch die Nacht ganze Salven. So beenden die Sicherheitskräfte in Sydney eine zermürbende Geiselnahme. Was genau hinter den Mauern passiert, lässt sich noch nicht sagen. Nur eines steht fest, es sterben drei Menschen, darunter der Geiselnehmer. Einige weitere werden schwer verletzt. Die Entscheidung zum Zugriff kam von unserem Team vor Ort. Diese Männer wissen, was sie tun. Sie haben eingegriffen, weil sie glaubten, wenn sie jetzt nicht handelten, hätte es noch mehr Tote gegeben. 16 Stunden dauert die Geiselnahme. Von dem Täter gibt es erst nur verschwommene Bilder. Ein Mann mit Bart, Stirnband und Rucksack. Er lässt die Geiseln eine schwarze Fahne hochhalten mit dem Glaubensbekenntnis der Muslime. Er lässt bei Radio- und TV-Stationen anrufen und fordert eine Flagge der Terrormiliz Islamischer Staat. Am Abend geben die Behörden den Namen des Mannes preis, ein gewisser Harun Monis, ein Iraner, der in Australien Asyl gefunden hat. Es gibt sogar Archivbilder von ihm. Harun Monis bezeichnet sich darin als gewaltloser Prediger. Tatsächlich ist der Mann vorbestraft. Er habe die Familien von in Afghanistan getöteter Soldaten bedrängt. Ihm werden Beihilfe zum Mord an seiner Ex-Frau und sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Und jetzt die Geiselnahme. Australien hatte Übergriffe islamischer Fanatiker lange befürchtet. Im Irak sind 600 australische Soldaten gegen die Terrormiliz IS im Einsatz. Und auch im eigenen Land gibt es an die 100 gewaltbereite Islamisten. Vor drei Monaten nahm die Polizei 15 Verdächtige fest. Sie sollen geplant haben, wahllos Menschen zu enthaupten. Die Razzia war der größte Antiterroreinsatz in der Geschichte des Landes. Wir müssen einsehen, sagt Premierminister Abbott heute vor dem Zugriff, dass es Leute gibt, die uns Böses wollen. Aber wir haben Polizei und Sicherheitskräfte, die angemessen auf jede Situation reagieren können. Sydney heute Nacht, Geiselnahme beendet. Sie hinterlässt mehrere Tote, vor allem aber ein Australien, das wie nie zuvor fürchtet um seine tolerante, weltoffene Gesellschaft.
Esther Blank in Sydney, bei Ihnen ist es jetzt früh am Morgen. Wie geht denn die Stadt am Morgen danach mit der Tat um?
Es ist immer noch etwas stiller in Sydney als normal. Das liegt zum Teil daran, dass ein großer Teil der Stadt immer noch abgesperrt ist. Die Spurensicherung arbeitet ja am Tatort und rundherum wurden auch zahlreiche Gebäude auf Bomben durchsucht. Die Büroangestellten aus der Umgebung sind heute zu Hause geblieben. Aber sonst fängt Sydney wieder an, sich zu regen und viele Sydneysiders, die Einwohner von Sydney, haben sich zum Beispiel in den Social-Media-Seiten auf Twitter und Facebook dafür ausgesprochen, sich auf keinen Fall vom Terror unterkriegen zu lassen und jetzt mehr denn je weiter das Leben hier zu genießen, den Sommer, die Sonne, das Meer, den Sommerurlaub und die traditionelle Weihnachtszeit, die hier eben Strandurlaub ist.
Es war ja offenbar ein Einzeltäter. Auch wenn man jetzt versucht, sich zu beruhigen, wird trotzdem nach mehr Sicherheit gerufen, nach noch mehr Sicherheit?
Ja, Politiker und einige politische Kommentatoren haben nun einen Anlass, nach einer weiteren Verschärfung der Antiterrorgesetze zu rufen. Dabei sind die australischen Antiterrorgesetze schon sehr, sehr restriktiv, schränken sehr schon das Privatleben ein. Aber sie könnten zum Beispiel im Bereich der digitalen Überwachung weiterhin ausgebaut werden.
Issa Blank aus Sydney, herzlichen Dank für die Einschätzung. Angst ist bekanntlich ein schlechter Ratgeber. Sie kann blind machen. Fakten zählen nicht mehr. Und in Dresden zeigt sich, wie schwer es ist, begründete Ängste von vorgeschobenen zu unterscheiden. Da gingen heute rund 15.000 Menschen auf die Straße, 5.000 mehr als vor einer Woche. Als sogenannte patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Und wieder fragt sich der Großteil Deutschlands, wer sind diese Deutschlandfahnen schwenkenden Leute, die, wie Sie sagen, gegen straffällige Zuwanderer sind und eine andere Asylpolitik fordern. Klar ist, unter ihnen sind auch Neonazis, Ausländerfeinde, Menschen, die wohl nicht wollen, dass Deutschland zweitbeliebtes Einwanderungsland der Welt ist. Kanzlerin Merkel verurteilte die Pegida heute, hier sei kein Platz für Hetze und Verleumdung. Doch die Bewegung bekommt gleichzeitig politischen Rückenwind von der Alternative für Deutschland, der AfD. Paul Pietras.
Herr Gauland reiht sich ein. Die AfD-Größe aus Brandenburg sagt, er wolle selbst sehen und hören, was tausende Pegida-Anhänger in Dresden auf die Straße bringt. Warum Politiker anderer Parteien das nicht tun, verstehe er nicht. Er nutzt die Lücke, denn er ahnt, das hier sind seine Wähler.
Wir bemühen uns, mit einer bestimmten Politik Menschen an uns zu ziehen, die uns auch gewählt haben in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Und das sind Menschen, die lange nicht in der Politik waren oder beziehungsweise gar nicht gewählt haben.
Gauland, der Mann aus dem Fernsehen, wird freundlich begrüßt. Weniger freundlich ist der Empfang fürs Fernsehen, wenn wir nach Gauland und der AfD fragen.
Sehr gut, sehr gut. Weil es momentan die einzige Partei ist, die man wählen kann. Danke.
Das soll was abkriegen, sage ich mir. Und der...
Redet bitte nicht mit diesen Menschen. Die verdrehen euch jedes Wort.
Ich weiß.
Hört auf. Viele hier glauben, falsch dargestellt zu werden. Mit etwa 15.000 Pegida-Anhängern hört auch Gauland die Rede des vorbestraften Organisators. Er schmunzelt und sagt, mit vielem habe der recht. Zur gleichen Zeit an der Semperoper. Etwa 6.000 Gegendemonstranten sagen, auch wir sind das Volk. Erstmals ist die grüne Bundesspitze dabei und verteidigt sich gegen die Vorwürfe der Pegida.
Es gibt auch keine angeblichen Diskussionsverbote, die da ausgedrückt werden. Es ist ein Mythos. Wer wirklich ernsthafte Anliegen hat, kann jederzeit mit uns reden und mit uns diskutieren. Aber wer auf eine Pegida-Demonstration angeht, unterstützt die Organisatoren dieser Demonstration.
Den Dialog mit den Organisatoren hat Frank Richter von der Landeszentrale für politische Bildung schon gesucht. Doch die Pegida hat die Einladung ausgeschlagen. Trotzdem wirbt er darum, dass Politiker endlich auf die Demonstranten zugehen.
Also ich kann die Angst nicht verstehen. Bei Pegida sind zunächst ganz normale Menschen. Wir haben natürlich auch erkennbar Rechtsextreme, wir wollen nicht naiv sein. Aber dahin zu gehen und mit denen zu reden, ist zunächst mal das Normalste auf der Welt. Das sollten wir tun. Beziehungsweise auf der anderen Seite Pegida einladen, an runde Tische oder wo auch immer, damit sich die Auseinandersetzung qualifiziert.
Ob die schweigenden Demonstranten von Dresden das überhaupt wollen, bleibt unklar. Der Spitzenmann von der AfD zumindest zieht ein positives Fazit.
Eine ganz normale Kundgebung von Menschen, die mit manchen Dingen in der Republik unzufrieden sind. Ich habe keine Chaoten gesehen, keine Nazis in Nadelstreifen gesehen und Aggression habe ich auch nicht gespürt.
Eine ganz normale Demonstration, deren Organisator vor der Kamera flieht. Er lässt seine Anhänger mit uns sprechen.
In Dresden begrüße ich Werner Patzelt, Politikwissenschaftler an der Technischen Universität Dresden, der seit Wochen die Pegida-Bewegung beobachtet. Guten Abend.
Guten Abend.
Prominente AfDler sind heute ja mitgelaufen, sowie AfD-Vize Gauland. Ist das in Dresden auch die perfekte Wahlkampfveranstaltung für die AfD?
So kann man das durchaus nennen. Es ist so, dass der politische Diskurs in Medien und Politik sich nach links verschoben hat im Vergleich zu dem, was an den Stammtischen und den Abendbrottischen der Nation besprochen wird. Die CDU hat auch nicht mehr den Willen und die Kraft, bis zum rechten Rand alles an sich und somit an die politische Mitte anzugliedern. Infolgedessen ist der Freiraum entstanden und dass die AfD ihn zu nutzen versucht, das ist doch klar.
Justizminister Maas sagt, die Pegida sei eine Schande für Deutschland. Andere sagen, das seien einfach besorgte Bürger. Wer geht da Ihrer Meinung nach auf die Straße? Wovor haben die Leute Angst?
Wer auf die Straße geht, das sind normale Bürger, eher von der Mittelschicht bis zur Unterschicht, eher vom grundständigen Bildungsstand bis zum mittleren Bildungsstand, junge bis alte Berufstätige. Das ist nicht eine Minderheitengruppe von Radikalen. Das sind wirklich Leute, die mit Fug und Recht sagen, sie seien das Volk und sie würden gerne von der Politik zu einem zentralen Problem der deutschen Innenpolitik gehört werden, nämlich zur Einwanderungspolitik in einer Einwanderungsgesellschaft, die keine klare Vorstellung davon hat, wie sie denn integrierend wirken will. Und die Bürger meinen, so scheint es mir, dass es eine ungute Situation ist, wenn Bürgerbeteiligung sich allein im Aufrichten von Willkommenskultur erschöpfen soll.
Jetzt ist es tatsächlich so, dass fast jeder zweite Deutsche laut einer Umfrage Verständnis für diese Ansichten, für die Pegida hat. Welches Potenzial hat denn diese Bewegung bei so viel Zustimmung?
Sie scheint mir kein geringes Potenzial zu haben, zumal solange klar ist, dass es keine Veranstaltung von Rechtsradikalen oder keine von Rechtsradikalen gekaperte Veranstaltung ist. Solange Pegida es schafft, zum Ausdruck zu bringen, hier gibt es ein Thema, das im öffentlichen Diskurs nicht präsent ist, nämlich wie es mit der deutschen Gesellschaft weitergehen soll, in was für eine Gesellschaft, in was für eine Kultur wir unsere Zuwanderer integrieren wollen, solange kann Pegida Zulauf haben. Allerdings wird Pegida nun allmählich konkret werden müssen, sagen müssen, mit wem sie über welche Themen sprechen will, was denn genau gefordert wird. Denn die 19 Punkte, die Pegida vorgelegt hat, sind zum großen Teil Allerweltspunkte, die zum großen Teil schon bestehende Politik und ansonsten in den seltensten Fällen wirklich umstritten sind.
Bedeutet denn, wenn wir mal noch mal den Draufblick haben, dass das die Hälfte der Deutschen tatsächlich mit den etablierten Parteien abgeschlossen hat?
Das ist etwas übertrieben, aber nun versteht sich auch leichter, was die geringe Beteiligung an den Wahlen zeigt. Bis zu 50% gehen nicht zu Wahlen. Nicht, weil sie sozusagen in der Weise Politik verdrossen seien, dass sie vom gesellschaftlichen Leben vollständig abgehängt wären. Der Punkt ist wohl eher der, dass viele Deutsche den Eindruck haben, dass im Parteiensystem ihre persönlichen Sichtweisen nicht mehr wiedergegeben werden, sodass es keinen Sinn macht, aus dem politischen Angebot etwas zu wählen. Und wenn neue Parteien kommen, ja, die blamieren sich sehr häufig sehr schnell. Da scheut man inzwischen als gebranntes Kind auch die Hofenplatte.
Nun sind diese Ängste offenbar da. Nun wollen aber die Anführer der Pegida nicht wirklich mit Medien reden, wollen auch mit etablierten Politikern nicht reden. Die Demonstranten ziehen schweigend durch die Straßen. Wie kann denn da die Politik in einen Dialog treten? Was kann sie da konkret tun?
Mit 15.000 Personen auf der Straße kann man keinen Dialog führen. Es ist auch nicht zielführend, wenn nun Politiker auf der einer Pegida-Demonstration auftreten wollten. Es ist auch nicht sonderlich zielführend, mit den Organisatoren von Pegida zu reden, denn sie stehen ja nicht einer politischen Partei, einer Gewerkschaft oder einer festen Organisation vor, von der sie ein Mandat hätten und über die sie Autorität ausüben könnten. Infolgedessen wird das Klügste sein, was die Politik machen kann, überhaupt das gesellschaftliche Gespräch über unsere Einwanderungs- und Integrationspolitik zu führen.
Wie kann das gelingen, Herr Petzold? Wie kann das sein?
Wir hätten schnell eine intensive Diskussion, würde sich die Regierung daran machen, ein Einwanderungs- und Integrationsgesetz auszuarbeiten, zu diskutieren und vorzulegen. Und wir hätten eine noch intensivere Diskussion, wenn die Bundestagsmehrheit gesetzesabschaffende Referenden einführen wollte. Denn dann müssten die Bürger schon in der Debatte um mögliche Gesetze beteiligt werden.
Danke, Werner Patzelt aus Dresden.
Gern geschehen.
Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Pegida-Proteste in Dresden. Florian Meßmann vom Mitteldeutschen Rundfunk kommentiert.
Wieder haben tausende Menschen demonstriert. Gegen den Islam, gegen straffällige Asylbewerber, gegen den Euro. Und wieder kamen die Demonstranten aus vielen Teilen der Gesellschaft. Rechtsextremisten und Hooligans, aber auch viele verängstigte Rentner oder verunsicherte Familienväter. Mit diffusen Ängsten vor dem Fremden, aber wohl auch vor dem sozialen Abstieg. Ängste, mit denen sich viele von den Volksparteien nicht länger ernst genommen fühlen. Offenbar haben sie dort keine überzeugenden Gesprächspartner gefunden, die in mühseligen Diskussionen für die großen Chancen der Zuwanderung werben, aber auch mögliche Probleme klar benennen. Und so ist mancher enttäuscht von den Ritualen einer politischen Kultur, die immer abgehobener, immer fremder wirkt. Die Organisatoren von Pegida haben das erkannt. Sie bieten gerade den Verunsicherten ein scheinbar harmloses Forum. Doch hier werden Ängste geschürt und in gefährlich simple Parolen gegossen. Dass die AfD immer offener mit Pegida sympathisiert, sollte dabei niemanden überraschen. Zu ähnlich klingen die Sprüche, mit denen die Rechtspopulisten immerhin in drei Länderparlamente einziehen konnten. Die Pegida-Proteste könnten für die etablierten Parteien zum Weckruf werden. Doch dafür müssten sie die Fragen und Ängste der Mehrheit der Demonstranten ernster nehmen als bisher und nicht länger den Rechtspopulisten der AfD überlassen.
Ein Kommentar von Florian Meßmann. 6 Jahre nach Rettung der Immobilienbank Hypo Real Estate haben ehemalige Aktionäre vor Gericht einen Erfolg errungen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Judith Rakers.
In einem Musterprozess sprach das Oberlandesgericht München den Aktionären Schadensersatz für die Kursverluste zu. Die Hypo Real Estate habe zu Beginn der Finanzkrise falsch über ihre Geschäftslage berichtet. Später musste der Bund die Bank mit Milliarden sanieren und schließlich ganz übernehmen. Auch den Schadensersatz müsste deshalb der Bund zahlen. Die Bank will das Urteil anfechten.
Bohdan Kalwarowski hat im November 2007 für 60.000 Euro HRE-Aktien gekauft. Für den Steuerberater viel Geld, aber kein Vergleich zu dem, was Rechtsanwalt Andreas Tilp einklagen will. An seinen Musterkläger haben institutionelle Anleger ihre Ansprüche abgetreten, mehr als 1 Milliarde Euro. Das Münchner Oberlandesgericht entschied heute für die Aktionäre. Die Hypo Real Estate habe im Herbst 2007 die Anleger falsch informiert. Sogar ein Börsenprospekt sei fehlerhaft gewesen.
Wir gehen davon aus, dass das seit heute mindestens konkrete Schadensersatzzahlungen von deutlich mehr als 500 Millionen Euro im Raum stehen.
Die geplatzte Immobilienblase in den USA war Ausgangspunkt für den Musterprozess. Damals im Sommer 2007 bekamen die ersten Banken Schwierigkeiten, denn die Hauskredite, die nicht mehr bedient wurden, steckten in Wertpapierpaketen, in den sogenannten Schrott- oder Giftpapieren. Die HRE bestritt lange Zeit, davon betroffen zu sein. Das OLG München nannte das heute wörtlich eine Bilanzmanipulation.
Die Börsendaten. Die Furcht vor schnell steigenden Zinsen in den USA hat den DAX zum Wochenbeginn gebremst. Der Leitindex fiel um 2,7% auf 9.334 Punkte. In New York stand der Dow Jones ebenfalls unter Druck. Er schloss mit 0,6% im Minus bei 17.181 Punkten. Auch die politische Lage im Euroraum sorgt derzeit für Sorgen am deutschen Aktienmarkt. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Diese Woche könnte eine besondere werden, denn es droht ein Wiederaufflammen der europäischen Staatsschuldenkrise. Nämlich für den Fall, dass am Mittwoch in Griechenland binnen 3 Wahlgängen kein neuer Präsident gewählt werden kann. Dann muss laut Verfassung das Parlament neu gewählt werden. In Umfragen liegt derzeit die oppositionelle Linkspartei Syriza vorne und die will den Sparkurs verlassen. Dann könnte es aus Börsensicht ungemütlich werden. So haben schon im Vorfeld dieser Präsidentenwahl die Renditen für Staatsanleihen Griechenlands wieder angezogen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Papiere mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Zwischenzeitlich stiegen sie auf 9,2%. Das war letztmals im Oktober 2013 der Fall. Der Würfel muss rollen, aber wenigstens keine Fortsetzung der Staatsschuldenkrise zum Jahresende. Das ist die Hoffnung der Börsianer, wenn schon die sonstige Stimmung an der Börse wenig vorweihnachtlich ist.
Sie haben mich geholt, jetzt müssen Sie mich auch aushalten. So selbstbewusst tönte Hartmut Medorn, als er engagiert wurde als neuer Chef und Retter des Hauptstadtflughafens BER. Doch diese Rechnung des ehemaligen Bahnmanagers ist offensichtlich nicht aufgegangen. Denn Medorn hatte nicht einkalkuliert, dass er es am Ende sein könnte, der es nicht mehr aushält. Nach 20 Monaten im Amt hat Medorn heute seinen Rücktritt verkündet. Ein Nachfolger wird jetzt mal wieder verzweifelt gesucht. Andreas König.
Als Chaos Airport hat es der BER auch auf dem Berliner Weihnachtsmarkt geschafft. Und wie nah Rummelplatz und Realität beieinander liegen, hat Medons Rücktritt heute wieder einmal gezeigt. Vor 3 Tagen nach der Aufsichtsratssitzung hatte der Flughafenchef nicht nur einen Eröffnungstermin verkündet, sondern auch ein Ende eben jenes Chaos beschworen, das die Baustelle immer wieder in die Schlagzeilen gebracht hat.
Wir brauchen hier das Zusammenspiel, die Allianz aller derer, die an diesem Flughafen beschäftigt sind, die rundum so da ihren Beitrag leisten müssen. Und diese Zusage haben wir heute bekommen. Da sind wir froh drüber und so kann das auch gelingen, da bin ich sicher.
Heute ist das wie weggeblasen. Stattdessen schreibt Medon zur Begründung seines Rücktritts: Trotzdem musste ich zur Kenntnis nehmen, dass im Aufsichtsratsumfeld Spekulationen zu meiner Person angestellt wurden, die das für mich vertretbare Maß überstiegen. Schon seit Medons Amtsantritt vor gut 20 Monaten haben sein autoritärer Führungsstil, mangelnde Transparenz und ausbleibende Fortschritte auf der Baustelle den Flughafenchef und die Gesellschaft der Berlin-Brandenburg und den Bund immer wieder aneinander geraten lassen. Letztere traf Medons Ankündigung heute trotzdem völlig überraschend. Anmerken lassen wollten sie sich das aber nicht.
Insgesamt hat Herr Medon es uns nicht immer leicht gemacht. Das können wir, glaube ich, mit Fug und Recht sagen. Ich rede jetzt mal, spreche jetzt mal nicht nur für Brandenburg, ich glaube auch für andere Gesellschafter. Wir haben es ihm aber auch nicht immer leicht gemacht, auch das muss man sagen. Trotzdem bin ich ihm sehr dankbar, dass er für dieses Projekt gearbeitet hat. Und wir hoffen jetzt, dass die Dinge, die er am Freitag in der Aufsichtsratssitzung entsprechend postuliert hat, dass die Realität werden und wir mit dem Projekt möglichst schnell an den Start kommen.
Ob es bei einer Eröffnung im zweiten Halbjahr 2017 bleibt, da sind sich Flughafenkritiker nicht so sicher. Zuerst muss ein neuer Manager gefunden werden, der muss sich dann noch einarbeiten und das kann bekanntlich schwierig werden, wie das Beispiel Medon gezeigt hat.
Wir haben unser Handy überall dabei und sind nicht nur immer erreichbar, sondern das Smartphone ist auch stets griffbereit, um ein Foto zu machen oder ein Video aufzunehmen. Dinge, die früher im Verborgenen passiert sind, landen heute so ganz schnell im Internet und werden von Tausenden gesehen. Für Polizisten hat das etwas ganz Entscheidendes verändert. Denn in Handyvideos im Netz tauchen immer häufiger ganz normale Streifenpolizisten auf, die auf Menschen eintreten oder einschlagen, obwohl die schon am Boden liegen. Sind das aus dem Zusammenhang gerissene Szenen oder haben wir in Deutschland ein ernstes Problem mit Polizeigewalt? Die Story im Ersten, die heute Abend nach uns läuft, geht einzelnen Fällen nach. Thomas Reuter berichtet.
Die Polizeistation im rheinland-pfälzischen Westerburg. Eine Anwohnerin filmt aus ihrem Fenster diese Szene.
Wieso haben die den Mann ins Gesicht geschlagen? Der hat doch gar nichts gemacht.
Alter. Was meinst du, was die für eine Dienstaufsichtsbeschwerde bekommen?
Der hat doch gar nichts gemacht.
4 Wochen nach diesem Vorfall. Bei Andreas Jöckel, einem Journalisten der Rhein-Zeitung, meldet sich ein anonymer Informant.
Wir haben uns dann in der Nähe von Westerburg getroffen und auf einem Parkplatz. Und er hat mir dann auf einem Stick dieses Video mitgebracht. Das Video setzt zwar erst an der Stelle ein, als das Opfer schon gefesselt am Boden sitzt und die Polizisten prügeln. Man sieht nicht, was vorher passiert ist.
Der Redaktion und ihren Vorgesetzten gegenüber beteuern die 4 Polizisten, die inzwischen Dienstverbot haben, der Mann habe eine Getränkedose geklaut und bei seiner Festnahme die Beamten angespuckt. Die Polizisten hätten in Notwehr gehandelt. Die Rhein-Zeitung stellt das Video online. Es wird mehr als 500.000 Mal angeklickt.
Hey, hallo, hallo, hallo! Nicht mit Gewalt! Was ist denn los? Sie hauen den, das würden Sie nicht machen!
Polizeiübergriffe werden immer häufiger von Augenzeugen gefilmt. Geraten die Clips ins Internet, kommt die Polizei unter Druck. Ermittlungen müssen aufgenommen werden, die ohne die Videos niemals eingeleitet worden wären. Aber was wird aus Verfahren gegen Polizisten, wenn es keine Belegbilder gibt? Das erforscht der Strafrechtsexperte Tobias Singelnstein. Sein Fachgebiet: rechtswidrige Polizeigewalt.
Wenn man sich die Verfahren insgesamt anguckt, dann kann man sagen, dass es nur sehr, sehr selten zu einer Anklage kommt und die allermeisten Verfahren eben eingestellt werden.
Nur in 2,4% der Fälle wird Anklage erhoben. 15,4% sind es, wenn nicht Polizisten die Täter sind. Meist sagen die Polizisten übereinstimmend aus, dass sie in Notwehr gehandelt hätten. Die Justiz glaubt ihnen das. Er glaubt das nicht immer. Der Polizeiwissenschaftler Raphael Beer untersucht, wie die Beamten reagieren, wenn ihnen Übergriffe vorgeworfen werden.
Es besteht ein Code, eine Vereinbarung, eine nicht niedergeschriebene Vereinbarung. Im Englischen heißt es auch Code of Silence, also ein Code, sozusagen nichts, was unter den Kollegen besprochen wird, nach außen dringen zu lassen. Und im Zweifel auch Kollegen nicht zu verraten, das heißt auch nicht der Justiz auszuliefern.
Beers Appell: Eigentlich sollte sich inzwischen jeder Polizist so verhalten, als ob ihn 5 Handys gleichzeitig filmen. Im Fall Westerburg wurden die Polizisten kürzlich verurteilt.
Und die ausführliche Story im ersten: Polizei, Gewalt und Videos, wenn Einsätze aus dem Ruder laufen, sehen Sie gleich im Anschluss an die Tagesthemen hier im ersten. Wir kommen zum Lieblingsstreitthema der Großen Koalition, zur Pkw-Maut. Nun meldet auch Brüssel neue Bedenken an. Noch einmal Nachrichten mit Judith Rakers.
EU-Verkehrskommissarin Bulc erneuerte kurz vor dem erwarteten Kabinettsbeschluss die Kritik. In einem jetzt bekannt gewordenen Brief heißt es, EU-Ausländer würden benachteiligt, die geplanten Kurzzeitvignetten seien zu teuer. Verkehrsminister Dobrindt wies die Bedenken zurück. Brüssel läge offenbar nicht der überarbeitete Gesetzentwurf vor. Er werde das Vorhaben wie geplant am Mittwoch ins Kabinett einbringen. Der Umsatz russischer Rüstungskonzerne ist im vergangenen Jahr stark gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI. Ursache der hohen Verkaufszahlen sei vor allem die Modernisierung der russischen Armee. Weltweit betrachtet gehen die Waffenverkäufe allerdings zurück. Die 100 größten Rüstungskonzerne setzten zusammen umgerechnet rund 320 Milliarden Euro um, 2% weniger als im Vorjahr. Die Vereinten Nationen haben einen Bericht zur Situation in der Ostukraine vorgelegt. Danach wächst dort das Elend der Zivilbevölkerung. Mehr als 5 Millionen Bewohner der Region litten unter der anhaltenden Gewalt. Vor allem für Kinder und alte Menschen habe sich die Lage mit Einbruch des Winters verschlechtert. Viele müssten ums Überleben kämpfen. Ein Generalstreik hat Belgien heute weitgehend lahmgelegt. Am Flughafen Brüssel wurden 600 Verbindungen gestrichen. Auch Busse und Bahnen, Schulen und Krankenhäuser waren betroffen. Aufgerufen zu dem 24-stündigen Ausstand hatten die Gewerkschaften. Ihr Protest richtet sich gegen die Sparpläne der Mitte-Rechts-Regierung. Sie will unter anderem das Rentenalter von 65 auf 67 Jahre anheben und bei den Löhnen sparen. Nach gut 11 Wochen Blockade in Hongkong ist nun auch das letzte Protestlager aufgelöst worden. Die Räumung verlief weitgehend friedlich, trotzdem kam es zu einigen Festnahmen. Die Polizei entfernte übrig gebliebene Barrikadenzelte und Transparente. Die Demonstranten forderten freie Wahlen und mehr Unabhängigkeit von China. Hongkong ist als Sonderverwaltungszone der Regierung in Peking unterstellt. Im schweizerischen Nyon sind heute die Achtelfinalpaarungen der Fußball-Champions League ausgelost worden. Bayer Leverkusen trifft auf Atletico Madrid, Juventus Turin empfängt Borussia Dortmund. Schalke 04 spielt gegen Real Madrid und Bayern München gegen Schachtjor Donetsk. In der Europa League trifft Borussia Mönchengladbach in der Zwischenrunde auf den FC Sevilla und der VfL Wolfsburg bekommt es mit Sporting Lissabon zu tun.
Werfen wir noch einen Blick in die Lostrommel des Wetters. Wer tritt denn da gegeneinander an? Claudia Kleinert, Team Schmuddelwetter gegen den SC Weiße Weihnacht?
Ja, aber gegen SC Weiße Weihnacht wird gar nicht erst gespielt. Die sind schon völlig aus dem Rennen. Das ist dann eher gegen viel zu milder Regen und warme Güsse von oben. Also das wird nichts mit Weiße Weihnacht, zumindest nicht im Flachland im Westen. Der Winter oder der Dezember zumindest war bisher schon deutlich zu warm. Das geht auch genauso weiter. Allerdings war er auch bisher viel zu trüb. Jetzt ist Mitte Dezember, der 15. Das heißt, wir gucken mal gerade, wie denn so das Verhältnis im Augenblick aussieht. Und Sie sehen, die zweite Zahl ist jeweils das, was jetzt bereits an der Gesamtprozentzahl für den Monat erreicht wurde. Also müssten das jetzt so rund 50% sein. List auf Sylt sind wir schon drüber mit 25 Stunden. Münster dagegen bisher erst 26%. Da gab es gerade mal 11 Stunden Sonne. In Pernernik 3 Stunden Sonne. Konstanz hat den ganzen Dezember noch gar keine Sonne gesehen. In Dresden immerhin 16 Stunden, Schwerin 3 Stunden. Also im Moment sieht das, was die Sonne angeht, noch ziemlich mau aus. Temperaturen aber bleiben hoch. Das heißt dann auch in der Nacht, wenn überhaupt ein paar Flocken, dann oberhalb von 500 bis 700 Metern in den Mittelgebirgen. Im Süden wird es noch ein bisschen nass sein. Aus Norden kommen ab und zu Schauer, Glättegefahr, aber trotzdem in höheren Lagen, weil die Straßen zum Teil nass sind und die Nässe dann gefrieren kann. Temperaturen gehen nämlich in den höheren Lagen auf rund minus 1 Grad zurück, sonst sind es morgen früh 2 bis 5 Grad. Am Vormittag im Süden dichte Wolken, immer wieder etwas nass. Nach Norden hin ab und zu Schauer und im Laufe des Nachmittags ändert sich daran nicht viel. Nach Norden hin ist nur die Sonne häufiger mal dabei und im Süden bleibt es trüb. Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf Werte zwischen 4 und 8 Grad. Und der Wind meist schwach bis mäßig aus Südwest. Nach Norden legt er ordentlich zu und auf und an Nord- und Ostsee frischer bis starker Wind. Es geht nass weiter. Am Mittwoch zum Teil kräftiger Regen aus Westen. Anfangs ein paar Flocken dabei, dann geht das Ganze aber auch in den Mittelgebirgen in Regen über. Und am Donnerstag starker Regen, aber der ist eben warm. 11 bis 15 Grad. Nächste Woche sieht es nicht so viel besser aus, wenn auch nicht mehr ganz so warm.
Ich bleibe trotzdem SC-Weihnacht-Fan, auch wenn es nichts hilft. Dankeschön, Claudia Kleinert.
Ich nichts mehr.
Ich empfehle Ihnen jetzt die Story im Ersten. Gabi Bauer meldet sich um 0.15 Uhr mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen wieder für Sie da, dann mit Karin Mioska. Einen guten Abend noch.